Die Krise macht deutlich, was vorher nicht so offensichtlich war. Es entsteht Perspektivlosigkeit, Unsicherheit. Das Gewohnte ist nicht mehr. Man sieht den Weg nicht mehr, wie man gehen soll. In so einer Situation kommen tiefe Dinge hoch wie Irritationen, Unsicherheiten, gute und schlechte Charaktereigenschaften. Auch die Männer und Frauen, die damals mit Jesus unterwegs waren, die ihn erlebt hatten, 3 Jahre lang seiner öffentlichen Wirksamkeit, die erlebt hatten, dass Menschenmengen ihm folgten, dass gewaltige Wunder geschahen und die Hoffnung hatten, das ist der König von Israel, der wird ein neues Reich aufrichten, die waren geschockt durch das, was passierte, indem Jesus verurteilt wurde, schrecklich gekreuzigt, hingerichtet wurde. Alles war aus. Ihre Welt war zerbrochen. Einerseits große Erwartungen, andererseits tiefste Enttäuschungen. Einerseits die irritierende Nachricht, einige hatten das Grab leer gesehen und sagten, der Herr ist auferstanden. Andererseits der Alltag geprägt von Angst. Auch wir Christen erleben ja eine Krise in ihrer Widersprüchlichkeit. Und vor einer Woche diese gewaltige Botschaft, diese Hammerbotschaft, Jesus ist auferstanden, er hat den Tod überwunden. Und dann gehen wir zurück in den Alltag und er hat uns schnell wieder mit den Ängsten, den Unsicherheiten, den Fragen, wie wird das denn überhaupt weitergehen? Und dabei kann es sein, dass Gefährliches entsteht. Manch einer fragt sich, ist das mit dem Glauben überhaupt alles richtig? Manche ziehen sich zurück, manche passen sich irgendwie an. Und weil dieser Widerspruch in meinem Leben oft erkennbar und auch bei vielen anderen erkennbar ist, möchte ich zu dem Thema sprechen, wie Vertrauen erneuert werden kann durch die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Schauen wir zunächst in den Alltag der Jünger. Jünger nennt das Neue Testament die Männer und Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, die ihm vertrauten und die um ihn waren. Die hatten sehr viel erlebt und waren begeistert von ihm. Und die Geschichte, die wir eben gehört haben aus Johannes 21, die beschreibt sehr präzise und exakt, was dann geschah. Wie traurig sie waren, wie niedergeschlagen, wie enttäuscht und resigniert. Lukas beschreibt, wie Jesus diesen 2 Menschen begegnet ist, die einfach keine Perspektive hatten auf dem Weg nach Emmaus. Angst, Zweifel waren da. Und Fassungslosigkeit und Unglaube bemächtigte sich ihrer. Ihre Welt war zerbrochen, ihre Hoffnung zerplatzt. Was macht man in solch einer Situation? Das Schlimme ist, das Leben muss weitergehen. Es muss einfach weitergehen. Man muss etwas tun, um zu leben, um etwas essen zu können. In unserer Geschichte, die am See Genezareth spielt, sehen wir 7 Jünger zusammen. Wir sehen sie am See Genezareth. Das ist die nördliche Provinz in Israel, etwa 180 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dort kamen sie her, dort lebte auch Jesus in Kapernaum. Und Simon Petrus, der Anführer dieser 7er-Gruppe, sagt, ich gehe fischen. Was sollte er auch anders machen nach all diesen Ereignissen, die ihn völlig ratlos zurückgelassen haben? Interessant, nach dem Bericht des Johannesevangeliums war Petrus schon einmal mit Johannes am leeren Grab. Und während es von Johannes heißt, er glaubte, wird das von Petrus nicht gesagt. Und Johannes bemerkt in seinem Evangelium, sie verstanden die Schrift noch nicht. Es ist das eine, Jesus eine Zeit lang zu erleben, zu hören, was er zu sagen hat und dem zuzustimmen. Und es ist etwas anderes, im Alltag das umzusetzen und zu leben vertrauensvoll. Ist es nicht ähnlich bei uns auch? Was haben wir nicht alles von Jesus gehört, die schon lange Jahre Christen sind und gläubig sind und zur Gemeinde gehören? Wie viel Predigten, wie viel Bibelverse, wie viel Austausch? Und je länger man Christ ist, desto größer ist die Gefahr, dass sich etwas abnutzt, dass das nur noch hohl ist oder äußerlich. Und in diese Situation, die bei den Jüngern damals ist und die auch bei uns heute ist, kommt Jesus, der Auferstandene, hinein. Er kommt in den Alltag. Der legendäre Fußballer Adi Preisler hat ja mal gesagt, grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Und so ist es entscheidend, wie wir Jesus auf dem Platz des Lebens, des Alltags begegnen und ihn erleben. Und das möchte ich Ihnen im zweiten Punkt deutlich machen, wie der Auferstandene den Jüngern und Petrus begegnet. Das ist für mich etwas sehr Ergreifendes. Die Evangelien beschreiben, wie Jesus ihnen mehrmals begegnet ist in ihrem Alltag. Ein Kapitel vorher heißt es, dass sie sich zurückgezogen hatten, eingeschlossen waren, die Türen verrammelt hatten aus Furcht vor den Juden. Und noch am Abend seiner Auferstehung kommt Jesus in ihre Mitte und begegnet ihnen, der Auferstandene, in ihre selbstgewählte Quarantäne. Oder Lukas beschreibt, wie Jesus abends zwei dieser Jünger, die ganz deprimiert sind, auf dem Weg nach Hause begegnet und ihnen zeigt, dass er lebt. Eine Woche später kommt Jesus exakt, um einem Zweifler zu begegnen, der beim ersten Mal nicht dabei war, Thomas. Und in Kapitel 20 wird das beschrieben, dass Jesus extra auf ihn eingeht und auf seine Fragen. Jesus will nämlich nicht, dass Leute einfach nur plappern und alles nachsprechen, sondern er will, dass sie wirklich von sich aus überzeugt sind, Jesus lebt und er ist für mich da. Und jetzt hier diese Geschichte in Kapitel 21, diese merkwürdige Geschichte, die sehr ausführlich beschrieben wird. Sieben Jünger haben die ganze Nacht gefischt. Sie haben hart gearbeitet und nichts gefangen. Jetzt sind sie durchnässt, durchgefroren und leer, Frust auf der ganzen Linie. Manchmal kommt eben alles zusammen. Erst wurde Jesus gekreuzigt, ihre Hoffnung zerplatzte und jetzt das, selbst in ihrem Job, in ihrem alten Job, nichts klappt mehr. Und dann steht da überraschend am Ufer ein Mann. Und er macht alles nur noch schlimmer. Er fragt sie, ob sie nicht ein paar Fische zum Frühstück hätten. Unverschämt. Nein, sie haben nichts gefangen. Sie kommen mit leeren Booten und leeren Händen zurück. Und dann ruft der Fremde noch wie zum Hohn, werft eure Netze nochmal aus auf die rechte Seite des Boots. Und in ihrer Verzweiflung machen sie das. Und sie werden völlig überrascht, weil das Netz reißt fast vor der Fülle der Fische, die sie gefangen haben. Und da raunt Johannes seinem Kollegen und Freund Petrus zu, es ist der Herr. Später zählen sie genau nach, 153 Fische, eine unglaubliche Zahl. Das hatten sie noch nie erlebt. Und das finde ich toll, so ist Jesus. Er fängt nicht mit Vorwürfen an. Er gräbt nicht in der Wunde ihres Frusts und ihres Versagens. Er macht ihnen ein Frühstück, er deckt ihnen den Tisch, ein Feuer brennt, frisches Brot, ein Fisch auf dem Kohlenrost, wunderbar. Und sie dürfen sich stärken. Jesus sieht die Bedürftigkeit derer, die ihm nachfolgen, und er beschenkt sie mit dem, was sie nicht haben. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis der Jesus-Erfahrung. Er begegnet den Jüngern völlig unerwartet in ihrer alltäglichen Situation. Und er beschenkt sie. Vielleicht haben viele von euch und Ihnen ein falsches Gottesbild. Ich hatte auch lange Jahre damit zu kämpfen, dass Gott immer nur fordert, dass Gott genau beobachtet, was ich richtig und was ich falsch mache, und das frustriert. Und dann dieser fromme Druck, noch mehr zu tun, du musst noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr bezeugen, und man scheitert an diesem Anspruch. Tilman Moser bekennt in seinem Buch Gottesvergiftung, ein sehr ehrliches, hartes Buch, ich war immer ungenügend. Und wenn man dieses Gefühl hat, man ist immer ungenügend, dann will man mit dem ganzen Glauben nichts zu tun haben. Das Evangelium zeigt Gott ganz anders. Es zeigt Jesus ganz anders. Er kommt wieder in den Alltag, von diesem gewaltigen Triumph an Ostern, wo er den Tod überwunden hat, das Grab gesprengt hat, kommt er jetzt in den Alltag der Jünger und begegnet ihnen. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist im Alltag oder sie ist nichts. Es ist keine Theorie, es ist keine fromme Ideologie, sondern diese Botschaft von Jesus, der Herr ist auferstanden, verwirklicht sich und ermutigt im Alltag. Ein dritter Gedanke: Jesus stellt jetzt eine entscheidende Frage. Nachdem sie gut gefrühstückt hatten, das ist übrigens eine gute Methode, erstmal den Frust mit einem guten Essen umstimmen, und nachdem sie satt waren, fragt Jesus Petrus unvermittelt scheinbar: Petrus, Simon, hast du mich lieb? Genauer heißt die Frage: Simon, Sohn des Jona, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Warum fragt Jesus Petrus das? Jesus knüpft mit dieser Frage an eine andere Begebenheit an, nämlich die wunde Stelle in seinem Leben. Alle Evangelien, die Synoptiker und Johannes, berichten übereinstimmend davon, wie Petrus auf die Ankündigung Jesu, dass sie sich alle von ihm abwenden würden, vor versammelter Mannschaft laut getönt hat: Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Johannes 13. Oder nach Lukas: Ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Matthäus und Markus berichten das noch schärfer: Auch wenn alle anderen sich von dir wegwenden, ich niemals. Und das hat er ernst gemeint, weil er Jesus liebte. Und Jesus sagte ihm daraufhin: Noch heute Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Und dann kommt die dunkelste Stunde im Leben von Petrus. Er folgt Jesus bei seiner Verurteilung. Die Sache spitzt sich immer mehr zu. Gethsemane, die Gefangennahme Jesu, lag gerade hinter ihnen. Er wird abgeführt in den Palast des Hohen Priesters. Und Petrus bleibt nah dran bei Jesus. Er meint es ernst. Er will bei Jesus sein. Er will sein Versprechen halten. Er muss draußen bleiben im Hof. Und da erkennt ihn völlig überraschend eine Pförtnerin, eine Dienerin des Hohen Priesters, und fragt ihn unvermittelt: Bist du nicht auch einer von diesen Nachfolgern Jesu? Und Petrus streitet es ab: Nein, ich bin es nicht. Später, Petrus ist an einem Kohlenfeuer und wärmt sich, da erkennt ihn ein anderer und er fragt: Gehörst du nicht auch zu diesen Jesusleuten? Und er wehrt wieder ab: Nein, ich habe gar nichts damit zu tun. Und ein drittes Mal wird er erkannt, diesmal von einem Verwandten, des Dieners, dem er ein Ohr abgeschlagen hatte, als er das Schwert zog und Jesus freiboxen wollte. Wieder stritt Petrus alles ab. Und dann kräht der Hahn. In diesem Augenblick erinnert sich Petrus an das Wort Jesu. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und es heißt im Evangelium, er ging hinaus und weinte bitterlich. Es sind diese Augenblicke, diese tiefen Krisen im Leben, wo einem schlagartig klar war, ich habe versagt, das war nicht in Ordnung. Das war gegen meine Prinzipien, das habe ich nicht gewollt, aber es ist passiert. Wie schnell passiert es, dass wir einen geliebten Menschen, einen Freund verletzen durch ein unbedachtes Wort, durch eine unbedachte Bemerkung oder indem wir mit einstimmen über ein negatives Gerücht oder Untreue in Gedanken und tatsächlich im Verhalten, Unreinheit, Gier, Stolz? Oder wie oft haben wir die Wahrheit nicht ganz so genau genommen oder haben Menschen betrogen? Oder gar Jesus verleugnet, wo wir ihn hätten bekennen sollen. Geschwiegen, wo man hätte reden müssen. Geredet, wo man besser geschwiegen hätte. Und genau an so einer Stelle kann ein gefährlicher Kreislauf entstehen. Wenn man das realisiert in der Krise, dann ist man schnell geneigt, sich selbst zu verurteilen aus Scham. Oder man vergleicht sich mit den anderen, die sind besser, die sind frommer, denen gelingt das Leben besser. Ich kann mich mit denen nicht vergleichen, ich verliere nur. Und vielfach kann Selbsthass entstehen. Ich bin Menschen erlebt, die haben gesagt, ich hasse mich selbst und Gott hasst mich auch. Und dann passiert etwas ganz Normales, der Rückzug aus der Gemeinschaft von Christen, aus der Gemeinde. Wie kommt man aus so einer Nummer raus, wenn alles zerbrochen ist? Das Vertrauen zu sich selbst, das Vertrauen zur Gemeinschaft und das Vertrauen zu Jesus, das Vertrauen zu Gott. Wie kann das Herz zurückgewonnen werden? Wie kann Vertrauen erneuert werden? Was begründet die Hoffnung, dass es besser wird? Vielleicht bist du jetzt auch in so einer Situation, wo du mit dem ganzen frommen Kram nichts mehr zu tun haben willst, weil du die Frommen durchschaut hast. Du kennst dich wie kein anderer. Du weißt, was du alles machst und gemacht hast, wenn dich niemand sieht. Appelle helfen nicht. Reiß dich zusammen, helfen nicht. Das Prinzip Hoffnung, es wird schon alles irgendwie gut. Es ist Jesus und deshalb finde ich die Geschichte so beeindruckend, wie Jesus diesen gefrusteten, irritierten, verängstigten Menschen begegnet ist in ihrem Alltag. Er macht ihnen keinen Vorwurf. Er hält ihnen keine Standpauke. Er hebt nicht zu einer Rede, einer Appellativen an, sondern er stellt die entscheidende Frage: Hast du mich lieb? Ich habe mich gefragt, was heißt das konkret? Das ist ja kein sentimentaler Kitsch, um den es hier geht. Hast du mich lieb? Das kann heißen, bin ich dir wichtig? Stehst du zu mir? Vertraust du mir? Mehr will Jesus gar nicht wissen. Und dreimal antwortet Petrus, ja, ich hab dich lieb, ich vertraue dir, du bist mir wichtig, ich stehe zu dir. Und er sagt noch, Herr, du weißt alles, du kennst mich durch und durch, du weißt, was ich für ein Typ bin, du kennst meinen Charakter, du kennst meine Spontanität, du kennst mein Versagen und du gehst mir nach und du gehst mir voraus und du beauftragst mich und du erneuerst mein Vertrauen. Danke. Es ist diese Liebe zu Jesus, beziehungsweise diese Liebe, die Petrus zum ersten Mal erfährt, nach seiner Verleugnung, nach seinem Verrat, nach seinem Versagen, in seiner persönlichen Krise, die Liebe Gottes zu ihm, die ihn ermutigt und sein Vertrauen in Jesus erneuert. Und dann gibt Jesus ihm dreimal diesen Auftrag, den er ihm schon immer gegeben hat. Dann weide meine Schafe. Ich habe dich gerufen und berufen, befähigt. Geh, tu das. Fische Menschen für mich. Auch wir werden heute gefragt, hast du mich lieb? Die entscheidende Frage in der Krise deines Lebens, in der Krise, die weltweit ist. Es ist gut, gefragt zu werden von Jesus, hast du mich lieb? Seit Ostern, seit Jesus auferstanden ist, gibt es keine Ausrede mehr für unsere Resignation, für unseren Rückzug, für unsere Passivität. In der Krise wird nicht nur das Schlechte offenbar, sondern auch, wenn Jesus hineinkommt, die neue Möglichkeit, mit ihm zu leben, ein erneutes Vertrauen. Und das wünsche ich uns, dass wir in der Krise es erleben, boah, Jesus ist da, er sieht mich, er kennt mich, er liebt mich und er befähigt mich, mit ihm zu leben. Jetzt erst recht, denn ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und er ist die Liebe in Person. Amen.